Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich spreche in einer Trilogie mit einer promovierten Ingenieurin und Quantenphysikerin, die als Führungskraft in der Automobilindustrie unterwegs war. Immer am Anschlag. Sie hielt das für normal, bis plötzlich ein Urlaub in Thailand das Leben von Annalena auf den Kopf stellte. Wir haben in der ersten Folge gesprochen, wie wir aus der Vergangenheit lernen und was bis zu diesem Urlaub in Thailand passiert ist. In der zweiten Folge ging es um das Loslassen und das Wagnis eines Neuanfangs. Und heute geht es um Veränderungen, Ausjustieren und Voranschreiten. Liebe Annalena, schön, dass du auch wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Hallo lieber Semir, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auch riesig, wieder dabei zu sein.
Annalena, nach zwei Folgen, heute sind wir in der dritten gelandet und du hast mir gesagt, wenn du aus dem Fenster schaust, geht der Blick auf die gegenüberliegende Seite. Verrätst du uns, in welcher Stadt du jetzt heute lebst und was du dort am liebsten magst?
Natürlich, gerne. Ich lebe in Lissabon in Portugal, in der portugiesischen Hauptstadt. Und ja, da gibt's ganz viele Antworten auf die Frage, was ich hier besonders gerne mag. Ich könnte jetzt sagen, das ist die Energie dieser Stadt oder es ist der Sonnenschein und die netten Menschen und die viele Kultur und die schönen Häuser mit den hübschen Azulejos, also mit diesen portugiesischen Keramikverzierungen. Und das ist auch alles richtig, aber es gibt noch was, was mich hier so besonders berührt und mich hierher gezogen hat. Und das sind vor allen Dingen die Menschen. Lissabon oder generell Portugal, das ist so ein Portal zur Welt. Das hat ja auch eine ganz bewegte Geschichte. Von hier aus ging viele Expeditionen in alle möglichen Länder los. Das ist ein Umschlagplatz für Waren und hier kommen viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen und das liebe ich hier sehr, diesen Schmelztiegel. Ich habe hier viele internationale Freunde, ich habe Freunde, die sind in Brasilien in einer Favela aufgewachsen oder in Angola, also ehemalige portugiesischen Kolonien, Freunde aller Altersklassen und ja, solche Menschen trifft man hier und das ist sehr inspirierend, das sind Lebensgeschichten, die ganz anders sind als das, was wir so in Deutschland kennen und ja, sehr, sehr offenherzige Menschen und es ist wirklich so eine Art High-Energy-Place hier.
Wenn ich allerdings auf unsere beiden Folgen zuvor zurückblicke und zurückdenke, dann gibt es dann noch so die eine Frage, die ist dann dir davor steht, bevor du heute in Lissabon gelandet bist. Welche wäre denn damals deine größte und bedeutendste Entscheidung, die du treffen musstest, damit du dort jetzt sitzt, wo ich dich heute treffe?
Ja. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich musste ja ganz viel auch loslassen in meinem Leben, um nochmal neu zu starten. Und das war zum einen meine Angestelltenkarriere, das war auch der Auszug aus Deutschland. Das waren zwei riesengroße Schritte, aber noch größer und noch bedeutsamer, würde ich sagen, war doch die Trennung von meinem Mann tatsächlich. Das ist ein sehr privates Thema und das ist das, was mir am absolut schwersten gefallen ist. Das war ganz schmerzhaft, denn uns verbindet bis heute auch eine tiefe Liebe und dann festzustellen, dass aber eine tiefe Liebe manchmal nicht ausreicht, um ein Zusammenleben fortzusetzen. Das ist für mich so ziemlich das Schwierigste, was man erleben kann oder zumindest das Schwierigste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und da dann loszulassen, war extrem schwer für uns beide und sehr tiefgreifend. Und wir haben heute ein wirklich gutes Verhältnis. Ich musste viel lernen über etwas, was sich bedingungslose Liebe nennt, was jenseits von irgendwelchen Kategorien von verheiratet sein, Beziehungsformen und so stattfindet. Und weiter im Herzen verbunden zu sein, füreinander da zu sein, wenngleich diese Ehe nicht mehr existiert. Das ist ja ein tiefes Learning und ein tiefer seelischer Reifungsprozess, den wir da beide zusammen durchgemacht haben und auch sicherlich immer noch durchmachen. Man ist nie fertig mit solchen Dingen. Und es ist aber auch eine wunderschöne Transformation.
Bei solchen Schritten, die du jetzt getan hast, kommt natürlich auch immer die Frage, was sagen denn die Eltern dazu? Was hat Mutti gesagt, als dann Tochter die Koffer gepackt hat und diese Entscheidung getroffen hat? Ich glaube, es war für die beiden auch nicht einfach, oder?
Nee, natürlich war das nicht einfach, weil das ist auch sehr vielschichtig. Das, was am schwierigsten sicherlich war für meine Familie, war zu sehen, dass es mir ja in der Zeit, das hatte ich ja auch schon berichtet, wo, also in diesem einen Jahr, wo das ganze Loslassen passiert ist, ging es mir ja auch unheimlich schlecht. Ich habe ja sehr damit gestruggelt und es kamen sehr viele Ängste hoch, mir ging es körperlich nicht gut. Und das haben natürlich meine Familie hat das ja teilweise auch miterlebt, wenn ich da zu Besuch war, haben sie es gesehen, haben gesehen auch, wie schlecht ich aussah. Und dann hat denen natürlich auch viel Sorge bereitet, ne? Und dann, das war das Erste, dann haben sie aber gesehen, als ich dann auch gegangen bin und dann in Portugal war oder auch meine Yoga-Ausbildung in Thailand gemacht habe und, dann haben die natürlich schon gemerkt, dass es mir damit viel besser ging und dass auf einmal meine Lebensenergie zurückkam oder besser war als je zuvor. Und es ist ihnen schon schwer gefallen, immer diese Unsicherheit. Jetzt, ich hatte dann keinen festangestellten Job mehr. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, ne? Das ist immer, also ich gebe schon permanent, meine Transformation gibt immer schon permanent Anlass, da auch ein bisschen sorgenvoll drauf zu gucken. Aber unterm Strich muss ich sagen, ich bin super dankbar für meine tolle, tolle Familie. Die haben mir eigentlich nie Vorbehalte gemacht. Die haben mich am Ende dann doch immer großartig unterstützt bis heute, und ohne diese Unterstützung wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich bin. Mhm. Ja, bin sehr dankbar für diese tolle Familie. Ja.
Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge auch, die wir auch alle persönlich mitnehmen aus diesen drei Gesprächsrunden, die ich hier mit dir führe, dass es halt doch auch immer wichtig ist, sich auf die Ängsten vertraut, auf die Familie zu verstützen zu dürfen, und die stehen halt immer zur Seite. Ja. Aber zurück wieder zu unseren Themen. Was war so das größte Erfolgserlebnis, das du bisher hattest, gerade aus dieser Phase heraus?
Also es geht tatsächlich wieder so ein bisschen zurück auf das Thema, was ich eben gerade schon genannt hatte, nämlich diese Trennung von meinem Ex-Mann. Und für mich ist eigentlich die stärkste Kraft im Leben ist einfach die Liebe, die stärkste Kraft im Universum. Und dieser Prozess, also diese Transformation, dass wir wirklich aus einer sehr schwierigen Trennung, das war nicht alles rosarot, sondern das war total extrem schwierig für uns beide, es irgendwie geschafft haben, uns daraus zu transformieren und da viele, ich sag auch mal, dysfunktionale Muster, die wir beide sicherlich in uns getragen haben, auch zu drehen. Das ist, würde ich sagen, ein großes Erfolgserlebnis in meinem Leben. Das wiegt für mich auch mehr als jetzt irgendwie meine Doktorarbeit oder so, ne? Wenngleich das auch ein großes Ereignis war. Aber das ist für mich einfach das Tiefste. Und letzten Endes sehe ich mein Leben mittlerweile so, es ist eigentlich jeder Tag ist gespickt von Erfolgserlebnissen. Es gibt jeden Tag neue, kleine, schöne Dinge und ich bin einfach zutiefst dankbar und glücklich, dass ich diese Arbeit machen kann, dass ich meiner Herzensaufgabe nachgehen kann und dass ich einfach mir selber die Chance gegeben habe, durch meine viele innere Arbeit auch dahin zu kommen, so ein erfülltes Leben zu fühlen und zu führen.
Führt mich gleich zur Anschlussfrage. Wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste oder wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest, mit welchen drei Worten würdest du dich heute selber beschreiben wollen? Und noch daran anschließend, was ist denn aus dieser ganzen Geschichte so das größte Geschenk, was du mitgenommen hast?
Ja, also ich nenne mich auf manchen Social-Media-Kanälen The Green Kolibri, der grüne Kolibri. Ist nicht ohne Grund, der Kolibri ist mein Symboltier, der erscheint auch auf meiner Website, der verkörpert für mich ganz bestimmte Eigenschaften. Und die drei Worte sind der tanzende grüne Kolibri. Das beschreibt mich ganz gut. Das beschreibt das, was ich so ins Leben bringe. Der Kolibri ist ja so ein ganz kleiner Vogel, aber so ein bisschen bunt und schillernd. Und der hat ganz viele Eigenschaften. Der ist klein, aber total flexibel. Der kann sich unheimlich gut anpassen. Der kann vorwärts fliegen. Der kann rückwärts fliegen. Der kann auch ganz schnell fliegen. Das steht für mich auch für mein Leben und für Veränderung in einer sehr schnellen Pace sozusagen, also mit einem hohen Tempo. Und er steht in den Naturvölkern, steht er auch für das Thema Liebe, was, wie gesagt, ein großes ist auch bei mir in all seinen Daseinsformen. Und er ist ein Tier, was einfach schön anzuschauen ist und was Freude und Liebe verbreitet. Und so sehe ich mich. Ich bin an verschiedenen Orten in der Welt aktiv und versuche überall, wo ich gehe auch positive Perspektiven anzubieten. Ich glaube, das kann ich ganz gut, Mensch, also auch so eine Art, wie sagt man so schön, Reframing zu machen und Menschen auch eine positive, höhere Perspektive auf schwierige Lebenssituationen aufzuzeigen, weil ich weiß, wie das ist. Und sie dabei zu unterstützen auf allen Ebenen. Und da kommt das Tanzen ins Spiel. Ich bin ja auch sehr aktiv im Bereich Bodywork, Arbeit mit dem Körper, liebe intuitive Tanzpraxis sozusagen. Für mich ist das Leben wie ein Tanz, den man mit sich selber und mit anderen Menschen macht. Und ja, das Grün, das ist einfach eine schöne Farbe, eine meiner Lieblingsfarben. Und das energetisch gesehen, da gibt's ja aus der Yoga-Welt die Chakrenlehre. Da steht jetzt, die grüne Farbe ist die Farbe des Herzchakras, also des Energiezentrums des Herzens. Und das ist das Prinzip, wonach ich mein Leben lebe. Das habe ich halt gelernt, rauszukommen aus dem Kopf und auch ja auf meine Intuition, auf mein Herz zu hören.
Jetzt stellen sich natürlich viele Zuhörer und Zuhörer die Frage, ja, was gibt's? Kann ich denn da irgendwie was mit, wie kann ich selber vielleicht mehr in so einen Prozess eintreten? Wie komme ich zu einem Kolibri? Ja, das ist vielleicht mal so das eine. Aber die andere Frage, und ich glaube, die Kernfrage ist tatsächlich, was können Menschen an der Stelle aus diesem bunten Blumenstrauß quasi so für Fragen sich stellen, damit sie einfach auch mal selber in einen gewissen Veränderungsprozess oder vielleicht auch Hinterfragungsprozess geraten oder einfach mal sich auch den Themen stellen, kann ich tatsächlich morgens früh ein Ritual einbetten, damit ich von der Annalena sage, boah, jetzt habe ich mich durch 3 Folgen durchgekämpft und jetzt weiß ich aber auch genau, welche Fragen ich mir stellen muss. Vielleicht kannst du uns mal so 1-2 Sachen mitgeben und sagen, hey, was muss ich mir denn eigentlich mal für Fragen stellen?
Gerne. Also das ist natürlich sehr vielschichtig. Man kann ganz, ganz viel machen, aber letzten Endes geht es darum, mehr mit sich selber in Kontakt zu kommen, also sich wirklich mit seinem Inneren zu beschäftigen und zwar nicht nur auf der mentalen Ebene, also mit dem Kopf, mit Analytik oder mit Bücherlesen oder mit Reden, sondern auch tatsächlich mehr mit seinem Körper und mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen in Kontakt zu kommen und da auch die Kapazität zu erweitern, sozusagen im Körper und in den Gefühlen. Und dann kann auch wirklich so ein Wachstum passieren. Das hört sich jetzt noch so ein bisschen abstrakt an, aber ich mache mal so ein paar Beispiele. Du sagtest ja auch gerade, was kann man denn ganz praktisch auch machen? Also zum Beispiel, ich stehe morgens auf, trinke erstmal ein Glas Wasser. Hört sich total banal an, aber das merkt man sofort. Kann ich jedem mal empfehlen, erstmal ein Glas Wasser trinken. Danach fühlt man sich schon anders. Und dann nehme ich mir auch meine Zeit, also ich starte sehr geruhsam und nicht so hektisch in den Tag. Jetzt bin ich halt selbstständig, da geht das natürlich ganz gut, aber auch wenn man angestellt ist, kann man sich einfach morgens ein bisschen Zeit nehmen und ich bewege mich. Also entweder ich mache Yoga oder was ich total liebe, ist diese intuitive Bewegung, wo ich einfach mal meine Schultern kreisen lasse, meine Arme ausstrecke, mal so durch den Mund ausatmen, also so seufzen. Die Atmung ist halt total wichtig. Es hat einen großen Effekt auf das Nervensystem, wie wir atmen. Tief atmen, in den Bauch atmen. Und was für mich das ultimative Power-Tool ist, ist die Hüften zu bewegen. Weil die Hüften, das ist so unser energetisch gesehen der Sitz unserer Lebensenergie, unserer Fähigkeit zu kreieren auch, ne? Und das kann ja alles Mögliche sein. Das kann auch sein, eben zur Arbeit zu gehen. Und da wirklich, und das ist so ein Bereich im Körper, der ist total unterbelichtet, weil viele Menschen sitzen den ganzen Tag, da werden die ganze Muskulatur in den Hüften wird verkürzt und dann man wird da total steif in der Regel. Das kenne ich von mir selber auch. Und deswegen da lockerer zu werden, ist echt so ein, ja, das ist ganz einfach und da kann man wirklich, wenn man sich selber einfach mal so ein paar Minuten am Tag Zeit nimmt, shake the hips sozusagen, das hat einen großen Effekt. Also es müssen nicht immer große Dinge sein wie Yoga-Retreats in Asien oder sonst was. Man kann auch zu Hause mit 10 Minuten Zeit und ganz einfachen Mittelchen auch schon was verändern. Das sind so die kleinen praktischen Dinge, was aber auch unheimlich wichtig ist, um wirklich große Veränderungen zu erreichen, ist, sich mit seinen Schatten zu beschäftigen. Also wohl viel Licht, es ist auch viel Schatten. Man nennt das Dualität. Also wenn ich wirklich so richtig shiny und glücklich und erfolgreich sein möchte. Entweder ich habe Glück und es ist mir irgendwie in die Wiege gelegt und mein Leben ist total easy. Da gibt es auch Leute, bei denen ist das so, aber es gibt auch viele, bei denen ist es halt nicht so. Und bei mir war es auch nicht so. Ich musste tatsächlich durch ganz tiefe Täler des Verlustes, des Schmerzes und der Angst auch durchgehen und mir wirklich alles anschauen, was da auch in meinem System sich angespeichert hatte an, ja, an Konditionierungen, an dysfunktionalen Verhaltensweisen, an Glaubenssätzen über mich selbst und über andere, die einfach sehr limitierend waren. Und da gibt's natürlich ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man innere Arbeit machen kann. Aber man muss es tun, wenn man wirklich sich verändern will. Man darf nicht auf irgendwie das Wunder im Außen hoffen, sondern man kommt nicht umhin, sich auch mit der eigenen Dunkelheit zu beschäftigen. Und denn auf der anderen Seite ist das Licht. Ja.
Das hört sich.
Und ja. Eine.
Ja, das hört sich nach viel. Sorry, das hört sich nach. Das hört sich nach viel. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das hört sich nach Arbeit mit sich selbst. Ja? Wir arbeiten im Garten, wir arbeiten in Firmen, in Unternehmen, wir arbeiten an Projekten. Ja. Und
wer was im Leben erreichen will, muss arbeiten. Genau. Es ist halt, es ist nun mal so, es gehört auch ein bisschen, ja, in dem Sinne, ja, Fleiß dazu. Und manche arbeiten halt mehr jetzt, ne, im Außen, im Sinne von haben dann 50, 60 Stunden Job. Ich habe jetzt in den letzten Jahren äußerlich in meiner Broterwerbsarbeit sicherlich weniger Zeit investiert, habe aber dafür mich unheimlich viel mit meinem Inneren beschäftigt und Geld ausgegeben, Seminare gemacht, Workshops gemacht, selber Ausbildungen gemacht, viele Bücher gelesen, viele Gespräche dazu geführt, viele Praktiken gelernt, was ich mittlerweile ja auch an andere weitergebe und lehre. Und das ohne geht's nicht. Passiert nicht von alleine.
Das passiert nicht von alleine, ist ein guter Übergang. Weil natürlich auch Seele und Verstand zueinander kommen müssen und alleine von alleine passiert das ja nicht. Wenn ich das so jetzt hier richtig verstehe, ich habe erst vor kurzem gesagt, die Atmung ist übrigens dein bester Freund, ganz interessant, ja, so ein bisschen die Duplizität deiner Ausführung und meines Gedankenganges in dieser Woche in einem ganz anderen Kontext. Die Atmung ist dein bester Freund. Und wenn die Atmung, so wie du richtig sagst, ruhig läuft, dann läuft auch der ganze, das Mind, ne, ist ganz ruhig und relativ entspannt bei allem Stress, den wir mitunter haben. Aber zurück wiederkommend, wie kommen Seele und Verstand eigentlich zueinander? Weil da ist ja irgendwie noch ein bisschen mehr aus dem, was du erzählt hast.
Ja.
Und auch wenn man mal die ganze Geschichte von Anfang bis über Thailand bis heute sieht, hast du auch dich sehr viel mit dir beschäftigt. Du hast auch mit deiner Seele vielleicht kommuniziert. Vielleicht kannst du uns ein bisschen da mitnehmen und uns erklären, wie geht das? Und zum anderen, welches Mindset braucht es denn dann für den Neustart?
Ja, okay, gerne. Weitschichtiges Thema. Ich verrate mal so ein paar Aspekte davon. Also, das beobachte ich auch bei meinen Coaching-Kunden, dass ein ganz wesentlicher Schritt, der auch relativ am Anfang kommt, der auch in meinem Prozess ziemlich am Anfang dran war, ist erstmal zu verstehen, wie kommuniziert denn mein Inneres mit mir? Was ist denn die Sprache meiner Seele? So learn to speak the language of your soul, auf Englisch gesagt. Das ist ganz wichtig. Und wie kommuniziert die Seele? Sie kommuniziert ganz stark über die Intuition. Und es geht darum, dass jeder Mensch verstehen muss, was ist meine Intuition? Wie redet die zu mir? Intuition ist ja dieses tiefe innere Wissen, ne? Wenn du manchmal weißt du einfach Dinge und du weißt sie. So kann man nicht so richtig erklären. Da ist eben die Grenze dessen, was der Verstand verstehen kann, erreicht. Und die Kanäle, wie die Intuition funktioniert, die sind tatsächlich bei verschiedenen Menschen ein bisschen unterschiedlich. Da gibt's auch Theorien dazu. Es gibt Leute, die spüren das zum Beispiel sehr stark im Bauch. Ne? Die haben so, ne, das berühmte Bauchgefühl. Und das ist zum Beispiel was, das trifft nicht auf alle Menschen zu, aber auf einen Großteil der Menschen, bei denen ist das wirklich eine Körperreaktion, nämlich ein Ziehen im Bauch oder ne, der Bauch macht da wirklich irgendwas. Und da zum Beispiel hinzuhören, sich so einfache Ja-Nein-Fragen zu stellen, wie möchtest du heute Salat essen? Ja, nein. Möchtest du heute Kohlrabi essen? Ja, nein. Und dann mal zu gucken, spüre ich das im Bauch, wenn ich schon eigentlich weiß, was möchte ich denn am liebsten? Also selber so ein bisschen mehr auch mit den Körpersignalen in Kontakt zu kommen. Dann gibt's andere Menschen, bei denen, und so ein Typ bin ich zum Beispiel, ich habe das Bauchgefühl nicht so sehr im Bauch. Ich muss, um wirklich meine innere Wahrheit erkennen zu können, ich muss sehr stark an die Orte gehen und mit den Menschen reden. Also ich muss wirklich die Energie dieses Menschen oder dieses Ortes richtig spüren, und dann kriege ich auf einmal so meine Eingebungen und verstehe irgendwie Sachen auf einer tieferen Ebene. Und bei mir funktioniert es auch sehr stark über Reden. Also mir hilft es unheimlich, meine eigenen Worte und Wahrheiten auszusprechen. Und dann merke ich, wenn sich das für mich richtig anfühlt, dann ist es auch irgendwie wahr. Und da brauche ich einen Zuhörer dazu. Deswegen ist auch so ein Podcast so schön. genau. Also das ist mit der, die Intuition lesen können. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten ist es auch das ganz stark, das ganze Thema Emotion. Viele Menschen leben sehr verkopft. Das passiert auch nicht ohne Grund. Es ist ja oft dann doch so, dass wir in der Kindheit Muster entwickeln, wo wir eigentlich nicht so sein dürfen, wie wir wirklich sind. Also wo unser wahres Selbst sich nicht entfalten kann, und dann eignen wir uns irgendwelche komischen Verhaltensweisen an, um zu gefallen oder um Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir lernen eigentlich in ganz vielen Stellen auch unsere Emotionen zu unterdrücken oder zum Beispiel keine Wut zu zeigen, so ein ganz, ne, weil wütende Kinder sind nicht so ganz angesehen. Also viele Menschen haben Probleme mit unterdrückter Wut. Und eine Kompensationsstrategie, wenn man zum Beispiel keine Wut zeigen darf, ist, man geht in den Kopf. Ja, man unterdrückt das Gefühl, man drückt es weg. Und stattdessen fängt man an zu denken, hätte ich jetzt A, B, C machen sollen, So, deswegen ganz, ganz weit verbreitetes Thema, dass Leute nicht in der Lage sind, ihre Emotionen in der vollen Bandbreite zu fühlen. Und teilweise auch nicht fühlen wollen, weil Emotion heißt halt nicht nur Freude und Spaß, sondern es heißt teilweise auch Angst und Trauer und Wut. Also das, was schwierig ist, was auch sich nicht schön anfühlt. Und es ist aber wieder diese Dualität. Das eine gehört zum anderen. Also wenn ich wirklich glücklich sein will, dann muss ich auch in der Lage sein, tiefe Trauer fühlen zu können. Das ist die Kehrseite davon. Und da gibt's viele Übungen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel anfangen, es fängt immer damit an, sich selber zu beobachten, ne? Also selber überhaupt mal bewusst wahrzunehmen, wie fühle ich mich eigentlich? Wie fühle ich mich denn heute? Und Menschen, die gar keinen Zugang dazu haben, die sagen, ja, ich fühle mich gut oder schlecht. Und dann zu sagen, nee, was ist genau das Gefühl? Beschreib das möglichst genau, was ist das? Wo fühlst du das vielleicht im Körper? Ist es so ein Ziehen in der Herzgegend oder ein Kloß im Hals oder sowas, ne? Oder so ein Ziehen im Bauch? Mach mal deine Augen zu, gibt's ein inneres Bild dazu? Das ist auch so ein Ding. Menschen haben verschiedene Wahrnehmungskanäle. Die einen fühlen mehr, die anderen sehen mehr Bilder, die nächsten hören mehr Stimmen. Also da auch wirklich mehr über sich selber zu lernen, wie ticke ich denn da? Und jede Emotion hat eine Funktion, ne? Die sind ja nicht ohne Grund da, die machen was, die sagen uns, die geben uns eine Botschaft über, was passiert hier gerade mit mir. Und das möglichst gut zu verstehen, ist der erste Schritt, um das auch regulieren zu können, ne? Um dann gerade auch in schwierigen Phasen des Umbruchs und der Veränderung, was ich zum Beispiel erlebt habe, es ist ganz wichtig, auch seine Emotionen irgendwie regulieren zu können. Weil wenn man immer in der Angst versinkt, dann kommt man auch nicht klar im Leben sozusagen. Und da die Strategie zu entwickeln, wie gehe ich mit meiner Angst um, wie komme ich da überhaupt wieder raus, ist total wichtig.
Also das sind jetzt hier so viele praktische Themen dabei, ja. Ganz ehrlich. Also da muss es ja zu einem Veränderung, man muss es einfach mal ausprobieren. Und es ist jetzt im Zuge unseres Dialogs, habe ich das eine oder andere auch schon mal ausprobiert. Und es ist tatsächlich so, alleine die Frage, wenn man sich stellt, oder ich habe sie auch schon in mehreren anderen gestellt, in unterschiedlichen Situationen, mit welchem Fuß sind sie denn eigentlich heute aufgestanden? Ja, ganz interessante Frage, die meisten wissen es gar nicht. Die sagen dann immer, ich schlafe links und stehe auch mit links zuerst aus. Stimmt aber gar nicht. Welcher Fuß war zuerst am Boden? Ja, also das ist ganz interessant. Und dann, das fand also ganz spannend. Und ja, ich glaube, die Bejahung, die wir daraus nehmen, die es braucht, um den Neustart zu wagen, ist viele, viele Kämpfe, vielleicht auch Sichten und auch einfach mal Entdeckungsreisen zu sich selbst zu machen, oder? So ist es, glaube ich, dann zusammenzufassen, dass du dann letztendlich auch in diesem Change-Prozess, und wir sprechen heute über die Physik des Change, und das bringt mich nochmal zu deinem Anfängen, weil du warst damals, bist du mit zwei Faktoren im Studium unterwegs gewesen, einfach um das nochmal aufzunehmen, das hatten wir ja, glaube ich, in Folge 1 schon gesprochen, aber das hat führt ja wie ein roter Faden sich durch dein Leben, diese Zwei-Faktoren-Geschichte. Also insofern würdest du sagen, heute, Mensch, ja, sind es immer noch die zwei Faktoren, mit der ich mein Leben auch mit der heute Welt so verbinde, sind es die, was sagst du?
Ja, es sind immer noch mehrere, ist immer, also dieses mehrere Faktoren zusammenzubringen oder zwei Faktoren zusammenzubringen, das zieht sich immer noch wie ein roter Faden durch mein Leben. Ein Beispiel dafür ist Wissenschaft und Spiritualität. Ne? Mhm. Ich bin ja von Hause aus Quantenphysikerin und die Quantenphysik ist die Grundlage, um gewisse seelische Phänomene auch erklären zu können. Es gibt da eine Lücke, ne? Es gibt das, was so gemeinhin als Esoterik oder Metaphysik bezeichnet wird. Also das ist der Part, den die heutige Wissenschaft noch nicht erklären kann. Aber die Quantenmechanik entwickelt sich auch rasant weiter, sodass dann irgendwie Phänomene wie Telepathie, ne? Oh, ich habe gerade an jemanden gedacht und dann ruft der an. Wie kann das sein? Ist das alles Zufall? Dass man dann eben sagt, nee, es ist kein Zufall. Da gibt es halt eine Informationsübertragung mit Lichtgeschwindigkeit an einen anderen Ort der Welt, ne? Dass man sowas dann eben auch erklären kann. Dahin geht die Forschung und ich habe halt beide Welten am eigenen Leibe tief erfahren, ne? Die Welt der Quantenphysik als Studentin und die Welt der Spiritualität in tiefen eigenen Erfahrungen in meinem Leben und weiß einfach, dass eben bestimmte Sachen keine Zufälle sind, sondern dass es solche Phänomene wie diese Telepathie oder die energetische Verbindung zwischen Menschen, die nicht am gleichen Ort sind, dass es halt sowas schon gibt. Und das ist auch das, was ich ja weitergeben möchte und aber auch weiß, es braucht auch Erklärungen dafür, ne? Also es braucht die eigene Erfahrung am eigenen Leib und es braucht aber schon auch Erklärung, weil wir Menschen sind halt so, unser Verstand, der möchte auch gefüttert werden, der möchte abgeholt werden, nur dann fühlt er sich halt gut. Und dafür stehe ich, das auch zusammenzubringen.
Da kann ich dir heute nur eine Geschichte erzählen, es ist mir tatsächlich heute Morgen passiert. Ich bin heute Morgen, ich war einige Wochen nicht bei meinem Ausgleichssport und bin also spontan dorthin gefahren und dann komme ich dorthin und mich schauen zwei, vier Augen an und sind erstaunt, weil eine halbe Stunde zuvor hatten beide sich darüber unterhalten, wie lange ich denn wohl schon nicht mehr da gewesen sei. Man hatte mich also vermisst. Und prompt stand ich dort auf der Matte und beide schauten mich mit strahlenden Augen an und sagten, wir haben gerade über dich gesprochen und uns gefragt, wo du bleibst. Und das bestätigt tatsächlich das, was du gerade erzählt hast. Ja, also da bin ich von überzeugt, dass das auch ein Stück weit diesen Kontext hat. Und insofern war das sicherlich kein Zufall. Wir sprechen aber auch natürlich über Unternehmer und wir sprechen vielfach auch über Visionen, Zukunft. Die Welt ist im Wandel und vielfach auch ein bisschen vielleicht auch verrückt. Auf der anderen Seite, jetzt, wenn ich das alles so höre und die Puzzleteile ein bisschen zusammenfüge, will ich trotzdem dich zuerst fragen, wenn wir über Visionen sprechen, dann hapert es immer wieder an der Umsetzung. Und was sind denn eigentlich dann die Gründe? Woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir es manchmal nicht schaffen, unsere Visionen real werden zu lassen?
Ja, das ist, ich finde, da kommt sehr stark dieses Thema, die Schatten, die inneren Dämonen, das Verlassen der Komfortzone, das kommt da ins Spiel. Es gibt da auch eine ganz schöne, ganz sehr zugängliche Theorie, das ist die Heldenreise, das kann man mal googeln, wenn einen das interessiert. Das ist so dieser Zyklus von jemand, der Held, der auszieht, um ein Abenteuer zu bestehen und dabei mit allen möglichen Dämonen kämpfen muss und sehr viele unkomfortable Situationen erlebt. Und das ist eigentlich so der Plot für jede persönliche Transformationsgeschichte. Und auch das, wonach die großen Hollywood-Epen letzten Endes aufgebaut sind, so wie Star Wars oder so. Also kann man gerne mal googeln, das ist ganz interessant. Und viele Leute scheitern halt an dem Punkt, wo sie merken, oh, ich muss auch irgendwas verändern, aber das wird ja unangenehm. Da kommen nämlich dann irgendwie Emotionen hoch, die sind nicht schön. Ja. Und wenn ihnen dann bewusst wird, boah, da muss ich vielleicht meinen Job kündigen oder da muss ich meinen Partner verlassen oder weiß ich nicht, ich bin alkoholsüchtig und ich müsste eigentlich mal eine Therapie machen oder solche Dinge, ne? Da wird's dann oft auch sehr, sehr unangenehm und da haben dann manche Menschen auch nicht den Mut oder nicht die Kraft, dann wirklich diesen Sprung auch zu machen und rauszugehen aus dieser Komfortzone. Und das ist etwas auch, wofür ich jetzt also auch mit meiner Arbeit einstehe und auch viele andere Kollegen ja aus dem Coaching oder therapeutischen Bereich, aus dem Beratungsbereich, da Leute auch zu unterstützen, wie man das halt eben machen kann. Und ja, letzten Endes ist das, finde ich, auch eine, da hat auch unsere Gesellschaft eine Aufgabe, mehr Bewusstsein zu schaffen, weil uns wird hier schon sehr stark suggeriert, dass wir irgendwie immer glücklich zu sein haben, wenn man sich Social Media anguckt. Das ist ja ganz gruselig für Leute, auch die in schwierigen Lebenssituationen sind, wer kommen da total unter Vergleichsdruck, weil da immer irgendwie auch nur so eine heile Welt und guck mal, wie toll und erfolgreich ich bin, gezeigt wird, was aber meistens überhaupt nicht der Realität entspricht. Ne? Jeder Mensch hat auch so seine Struggles in seinem Leben. Und ja, dieses Dogma, immer funktionieren zu müssen, immer 9-to-5 performen zu müssen, dass auch Leistung eine Konstante über Zeit ist, über viele Lebensjahre in unterschiedlichen Lebensphasen. Das sind einfach so Dinge, das sind keine Wahrheiten. Ne? So funktioniert einfach ein menschlicher Organismus auch nicht. Der hat halt Phasen und Zyklen und mal geht's besser und mal geht's schlechter. Also gibt's da auch ganz viel, was sich in der Gesellschaft noch verändern darf, damit Randbedingungen geschaffen werden, dass Leute auch Veränderungen machen können und dass sie da mehr Unterstützung bekommen, weil es muss ja nicht immer so gruselig und schwierig sein, dass jemand alleine in den Abgrund springen muss und alles loslassen muss. Es gibt da durchaus auch Supportsysteme sozusagen und da darf noch mehr passieren in allen Lebensbereichen.
Also da kann aber auch jeder von uns dazu was beitragen, dass es sich gesamtgesellschaftlich auch ein bisschen verändert. Was meine Themen sind, das sind ja immer diese Unternehmensthemen, Unternehmenslenker, die in schwieriges Fahrwasser geraten sind. Jetzt hast du mir gesagt, wer selbst körperlich und geistig leer ist, der kann kein Unternehmen retten. Das unterschreibe ich glatt. Letztendlich aber auf Basis dessen, was du selber erfahren hast, was du selber dir angeeignet hast, was du viel aus vielen Seminaren, Lehrgängen mitgenommen hast. Was würdest du denn heute einem Unternehmenslenker, wenn du bist ja kein BWLer, ja, heute empfehlen, damit seine Reise nach 2030 funktioniert? Das ist jetzt quasi die Empfehlungsschrift einer Person, die ihren Sachverstand, glaube ich, ganz gut im Griff hat, ohne geprägt zu sein von Renditen. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, da kann ich tatsächlich aus meiner Berufserfahrung berichten, weil meine Coaching- und Beratungstätigkeiten, die kommen, also ich arbeite auch mit Führungskräften, ne, auch mit Männern, mit Firmenlenkern sozusagen, mittelständischen Unternehmern, Geschäftsführern. Und tatsächlich ist in jedem Coaching- oder Beratungszyklus irgendwann das Thema angekommen, wie kann ich denn meine eigene Energie hochhalten? Also das Management der eigenen Energie ist total zentral für Führungskräfte, weil es sind ja wirklich Menschen, die auch High Performer sind, die also wirklich über einen recht konstanten Zeitraum auch konstante Leistungen bringen müssen, die teilweise extrem schwierige Entscheidungen auch treffen müssen, die sehr präsent sein müssen, auch in der Arbeit mit vielen Menschen, mit vielen Informationen, die sie verarbeiten müssen. Also sie müssen wirklich voll da sein. Die Energie muss echt gut sein, sonst können sie ihren Job nicht gut machen. Und das zur Priorität zu machen, das eigene Energiemanagement über den Tag, was sich anzuschauen, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie, wie kann ich es immer wieder schaffen, mir so kleine Oasen zu schaffen, wo ich wieder auftanken kann. Das ist zentral für jeden und nicht einfach so in den Berufsalltag hineinzuleben, sondern das auch wieder bewusster zu tun, das ist ganz wichtig.
Also ich denke, damit hast du jedem mit einem kleinen Schlüssel auf dem Weg nach 2030 mitgegeben, der die Inschrift hat, achte auf dich selbst und suche dir auch deine Wohlfühloasen. Last but not least, jetzt bin ich tatsächlich beim Schlüssel gelandet und das Schlusswort gebührt natürlich meinem Gast. Liebe Annalena, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht kannst du uns noch mal zum Schluss kurz zusammenfassen, was du uns mit auf den Weg gibst.
Ich möchte eigentlich gerne drei kleine Weisheiten mit auf den Weg geben, die das vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Die erste ist, vertrau deinem inneren Kompass. Und die zweite ist, das ist das zweite Zitat ist von Franz Kafka, Wege entstehen, indem man sie geht. Und das dritte ist, das hat der Eckhart Tolle mal gesagt, frage nicht, was du heute vom Leben willst, sondern frage, was das Leben heute von dir will.
Ein starkes Schlusswort von Annalena Germann. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Annalena. Bis bald. Tschüss.
Gerne. Vielen Dank. Tschüss.